In der Landwirtschaft ist eine Menge in Bewegung, was die Bewässerung betrifft. Lieber punktgenau als mit der großen Beregnungsanlage. Aber auch das, was angebaut wird, ändert sich. Melone, Hirse, Kichererbse, das wird nicht mehr nur in südlichen Ländern angebaut und geerntet. Nee, auch in Brandenburg werden diese Erntefrüchte produziert. Und was machen die Kleingärtner und Kleingärtnerinnen, wenn Rasen wässern out ist, wenn Schottergarten im Sinne von Biodiversität auch nicht gut ist? Antworten kommen hier von David Zimmerling. Der ist zum einen wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik in Großbeeren und zum anderen selbstständiger Pflanzplaner. Hallo, Herr Zimmerling.
Hallo, Frau Weber.
Was ist denn eine Pflanze mit Zukunft für meinen eigenen Garten? Endlich Spätburgunder aus eigenem Anbau?
Der Wein ist tatsächlich gar nicht mal so verkehrt, die eine Pflanze für die Zukunft ist tatsächlich sehr schwer zu definieren. Mhm. Also es wird wahrscheinlich eine Veränderung geben der Arten, die wir verwenden können, und man kann so eine Gruppe von Pflanzen ausmachen, die mit Trockenheit ganz gut klarkommen können. Aber diese eine Superpflanze werden wir nicht haben, da wir sehen, dass tatsächlich der Klimawandel lokal sehr unterschiedlich zuschlägt und wir tatsächlich auch überlegen müssen, doch wieder mehr in diese Regionalität zu gehen und wegzugehen von dem Einheitsbrei.
Jetzt haben Sie schon gesagt, also die eine Pflanze wird es nicht geben, wäre ja auch Quatsch, weil Monokulturen will ja auch keiner. Und vielleicht gehen wir mal auf die Expertise, die Sie haben. Da geht es nämlich vor allen Dingen um Zierpflanzen. Welche Kandidaten haben denn gute Aussichten in unseren Breiten, dann künftig häufiger angebaut zu werden, damit es das Auge erfreut?
Ja, es gibt Anpassungsstrategien von Pflanzen an Hitze und Strahlung. Das sind dann zum Beispiel graulaubige Blätter, feine Blätter zum Beispiel. Das sind so also Indikatoren, wo man weiß, okay, die Pflanze kommt zurecht mit Trockenheit, mit hoher Strahlung.
Welche wären das jetzt nochmal, wenn ich mit Blättergattungen nicht so firm bin?
Genau, also ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel der Wollziest, auch Eselsohr genannt, weil das Laubblatt sieht tatsächlich aus wie so ein Ohr, so ein flauschiges Ohr von einem Esel. Also ist ein bisschen länglich und ist ganz stark behaart. Das kennt man sicherlich auch. Keine neue Pflanze, die gibt es schon ganz lange. Ganz lange war sie also altbacken, aber die ist ganz dienlich. Mhm. Und spannend ist, also die blüht und wird auch beflogen von diversen Insekten. Aber auch die Behaarung des Laubes wird genutzt von manchen Wildbienenarten. Zum Beispiel, wenn die dann die Nester verschließen mit dem Material. Also da können wir sozusagen zwei Klappen an einer Fliege schlagen.
Andersrum.
Ne?
Genau. Natürlich killen wir aber die Fliege nicht dabei. Wir bleiben da rein bildlich.
Genau. Wir möchten ja eigentlich denen helfen, und damit können wir dabei sozusagen also ein Habitat unterstützen zumindest und aber halt auch eine Blüte anbieten.
Okay, Eselsohr ist das eine. Haben Sie noch einen Tipp? Sie sprachen ja auch von so kleinen, ich sag mal, fädrigen Blättern. Welche wären das?
Genau, also eine Art, mit der wir bis jetzt gute Erfahrungen gemacht haben, nennt sich Bygnanthemum. Bygnanthemum tinifolium gibt es da zum Beispiel eine.
Ups, gibt es das auch in Deutsch?
Art, da gibt es verschiedene deutsche Artnamen dafür. Das ist, manchmal findet man das als Scheinbergminze zum Beispiel. Mhm. Das ist eine nordamerikanische Staude. Die fängt ein bisschen später an mit Blüten. Also so im Hochsommer wird auch sehr, sehr stark beflogen von verschiedenen Wildbienen, konnten wir da beobachten zumindest. Auch Schmetterlinge. Und die ist tatsächlich relativ robust, was jetzt auch die Trockenheit und das wenige Wasser angeht.
Mhm. Was sagen Sie denn Leuten, die Sie anrufen in Ihrer Funktion als Gartenbauer und Pflanzplaner und die sagen, also Herr Zimmerling, ich hätte gern einen Garten mit saftig grüner Rasenfläche und vielen, vielen schönen feuchtigkeitsliebenden Pflanzen?
Ja, alles das Gleiche, was wir halt auch von den Kollegen hören. An der FVGA machen wir verschiedene Weiterbildungsformate zu dem Thema, und das ist immer das Problem, dass wir damit umgehen müssen. Also wir müssen uns die Frage stellen, können wir uns das eigentlich noch leisten? Ist es eigentlich noch möglich, in der Zukunft saftig grünen Rasen zu haben? Ist wahrscheinlich in manchen Bereichen möglich, dass wir dann partiell wässern und dann, gerade wenn wir Kinder haben oder repräsentative Flächen haben, wo das wichtig ist, dass wir dann schönen grünen Rasen haben. Aber tatsächlich können wir es in Zukunft nicht mehr leisten, jeden Rasen grün zu halten, und müssen uns überlegen, gibt es da nicht Alternativen? Und da gibt es tatsächlich Alternativen zu den normalen Rasen.
Jetzt nutze ich hier die Gelegenheit gleich mal für eine Privataudienz. Hoffe, das ist auch für andere interessant. Bei mir hinter der Datsche ist ein Hang. Da stehen eigentlich Kiefern drauf, also der Brandenburger Signature-Baum. Aber so nach und nach verröcheln die alle, die Kiefern. Es ist ihnen da zu trocken. Und da höre ich von manchen, die sagen, setz da mal Douglasien hin. Dann sagen wieder andere, nee, die Douglasie, die gehört nach Nordamerika und nicht nach Brandenburg. Was sagen Sie denn?
Ja, das ist die große Frage, die wir uns alle stellen. Also welche Arten sollen wir verwenden? Und die Diskussion einheimische Arten, nicht einheimische Arten wird sehr stark diskutiert oder geführt, die Diskussion. Letztendlich, meine persönliche Meinung ist, wir brauchen eine Vielfalt. Wir müssen halt abwägen, an welchen Orten ist es wichtig, tatsächlich nur mit rein einheimischen Arten zu arbeiten. Das ist zum Beispiel bei Ansaaten im Außenbereich, also außerhalb von Städten, ist das ganz wichtig, dass wir da die keine Vermischung haben der Genpoole. Aber im urbanen Raum kann man da Abstriche machen, das ist auch gesetzlich erlaubt. Und letztendlich brauchen wir eine Vegetationseinheit, also irgendwie grün, was funktioniert und aber, was an dem Ort.
Aber gibt's denn, entschuldigen Sie, aber gibt's denn sowas wie eine heimische Douglasie, die sich für solche Sachen eignen würde?
Also gerade bei den Bäumen ist es ganz schwierig, da für die Zukunft Arten zu finden. Und da dieser Prozess des Beobachtens tatsächlich sehr lange dauert und dann die Produktion auch nochmal 10, 15 Jahre dauert. Es gibt ja einige Projekte, also auch bei uns an der FVGR haben wir zum Beispiel ein Projekt zum Thema Alleen. Auch die sind ja gerade sehr stark unter Stress. Und auch da versuchen wir Arten zu finden. Und auch da müssen wir uns überlegen, können wir tatsächlich auf nur einheimische Arten setzen oder müssen wir uns auch öffnen für vielleicht artverwandte Arten, die halt ähnliche ökologische Funktionen auch einnehmen können wie die einheimischen Arten.
Da sagt David Zimmerling von der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik in Großbeeren. Haben Sie besten Dank fürs Gespräch. Schönes Wochenende für Sie.
Vielen Dank.